Ein Team, ein Podcast. Der Handball-Podcast der Rhein-Neckar-Löwen mit Host Kevin Gavin.
Hallo liebe Löwenfans, willkommen zu einer neuen Folge von Ein Team, ein Podcast. Und auf diese Ausgabe freue ich mich schon ganz besonders, denn wir haben einen Mann hier, der wie kaum ein zweiter Geschichten und Geschichte zu erzählen hat aus rund 4 Jahrzehnten im deutschen Handball. Seit Ende Februar ist er, und da sind wir sehr stolz drauf, unser Trainer der Rhein-Neckar-Löwen. Und auch darüber, wie es dazu kam, werden wir mit ihm heute sprechen. Ich begrüße ganz herzlich Martin Schwalb.
Hallihallo.
Wie immer gilt auch dieses Mal, gebt uns Feedback auf allen Kanälen, sagt uns, was euch gefällt, was euch nicht gefällt, erzählt euren Freunden, Familien, dem Takeaway-Dönermann und eurem Pizzalieferanten davon. Ihr steht, Klammer auf, natürlich kontaktlos, das geht ja kontaktlos. Und wie auch schon bei der letzten Ausgabe mit Dr. Uli Steinhauser sind wir wegen Corona auch dieses Mal über ein virtuelles Tonstudio verbunden. Das heißt, ich sitze bei mir im beschaulichen Weingarten und Martin in Hamburg. Ich hoffe, die Tonqualität wird auch dieses Mal den Umständen entsprechend okay sein. Wie ist das Wetter in Hamburg?
Kühl, normal. Zu dieser Jahreszeit ist es immer sehr unbeständig und heute ist wieder so ein kalter Tag. Das heißt, es geht so um die 10 Grad. Heute wird wahrscheinlich Höchsttemperatur sein. Nicht so schön wie bei euch.
Ja, hier sind schon wieder gute 29 Grad am Start gewesen gestern. Und heute wird es wieder sehr warm. Ja. Es wird wieder sehr. Ist ja nicht so mein Ding, muss ich ganz ehrlich sagen.
Und ich sitze hier fest.
Es ist, also ich würde wirklich gerne tauschen. Ich bin so ein 10 Grad Typ.
Ja, dann lass uns doch tauschen. Wir können ja unterwegs auf der Autobahn kurz nochmal zuwinken.
Das können wir machen.
Ich bin doch wirklich ein geborener Süddeutscher und fühle mich sehr wohl. Und muss auch sagen, das ist so an Norddeutschland so ziemlich das Dramatischste, hätte ich jetzt schon fast gesagt, dieses Wetter, dass du halt dich halt wirklich nicht drauf verlassen kannst. Du musst immer irgendwelche Jacken und Pullis und Regenschirme dabei haben, weil es ist wirklich nicht so beständig und so schön warm wie in Süddeutschland. Also glaubt's mir, genießt das und ich freue mich drauf, wenn ich auch wieder da bin und das genießen kann.
Und das ist doch ein wunderbares Startwort für unsere erste Kategorie. Da freue ich mich jetzt sehr drauf. Löwen live.
Ein Team, ein Podcast mit freundlicher Unterstützung von RPR1. Und jetzt Löwen live.
Tja, liebe Löwenfans, leider können wir auch an dieser Stelle nach wie vor nicht über aktuelle Löwenspiele sprechen, denn wie ihr es gemerkt habt, gibt es ja momentan wegen der Corona-Krise einfach keine. Martin, wie ist das für dich als Vollblut-Handballer und Vollblut-Trainer vor allen Dingen, ja jetzt plötzlich so runterfahren zu müssen?
Ich hätte jetzt fast gesagt, bäh.
Das ist einfach nur bäh. Trifft's auch.
Das trifft es irgendwie so. Man hat natürlich Verständnis dafür, keine Frage. Und das ist eine anstrengende Zeit für uns alle. Und da ist Sport ja jetzt vielleicht auch dann mal wirklich nicht die wichtigste Sache der Welt, sondern da geht es jetzt um Gesundheit, um Solidarität. Aber es ist natürlich so, dass ich den Handballsport sehr liebe, dass ich die Spiele, den Wettkampf sehr liebe und ja, ich würde jetzt natürlich einiges dafür geben, mitten in der Saison zu stecken, keine Frage.
Ja, vielleicht hast du es ja mitbekommen, die Löwen zeigen ja momentan auf YouTube und Facebook alte Klassiker, auch andere Clubs machen das, die HBL unter anderem. Ist das was für dich, alte Spiele gucken? In Erinnerungen schwelgen?
Ja, ich bin jetzt nicht so der rückwärtsgewandte Typ, was ich ganz gerne mache und was natürlich auch häufig passiert ist, dass ich irgendwelche Sequenzen oder Spielminuten von früheren Spielen von Freunden oder von früheren Weggefährten geschickt bekomme. Das ist ja heutzutage alles kein Problem mehr und da gucke ich da sehr gerne rein. Aber ich würde mir jetzt kein ganzes Spiel angucken. Dann denke ich so nach 10 Minuten, wenn ich sowas sehe, denke ich immer, mein Gott, waren wir langsam. Wie haben wir denn gespielt? Das war ja alles Handball von vorgestern. Also von daher reicht es mir dann immer nach ein paar Minuten.
Aber welches Spiel würdest du dir nochmal in voller Länge angucken? Zum Beispiel Champions League-Finale mit dem HSV oder sowas? Also,
das muss ich wirklich sagen, das habe ich mir fast in voller Länge, die zweite Halbzeit in voller Länge nochmal angeschaut. Da bist du genau auf der richtigen Spur, weil ja natürlich, das war ein außergewöhnliches Spiel gegen FC Barcelona in der Köln Arena vor 20.000 als Außenseiter und mit Verlängerung und mit Dramatik pur und das war natürlich auch eine tolle emotionale Geschichte. Von daher habe ich mir das tatsächlich nochmal angeschaut. Aber das ist wirklich eines der wenigen Spiele, die ich so fast in Gänze geschaut habe.
Okay, jetzt an dieser Stelle mache ich mal ganz kurz schamlos Werbung. Ostersamstag, wir werden ja vorher erscheinen, habe ich mir sagen lassen. Ostersamstag gibt es bei den Löwenklassikern nämlich das Spiel der Löwen gegen den THW Kiel, wo wir völlig überraschend vorzeitig deutscher Meister geworden sind. Das quasi jetzt nur mal eben ganz kurz als Randnotiz für alle Zuhörer. Das solltet ihr euch definitiv nochmal anschauen.
Das kann man gucken.
Das war ein spannendes Spiel.
Das kann man schauen. Ja, ja, das ist natürlich viel. Also, ja, das ist ja eben das auch, was unseren Sport so ausmacht. Da kriegt man ja schon Gänsehaut, wenn man allein hört, um was es da geht und was da passiert ist. Diese Emotionalität. Von daher hoffe ich natürlich, dass wir auch bald wieder mit unseren Fans zusammen ein paar schöne Spiele feiern können.
Das war für uns natürlich deshalb was ganz Besonderes, weil wir ja, ich glaube, 3 Jahre davor wegen diesen 2 Toren gegen den THW Kiel die Meisterschaft verloren hatten. Und dann zu Hause gegen den THW Meister zu werden, war natürlich eine ganz besondere Situation.
Gut. Meister. Ja. Hallo, Meister ist der Hammer.
Absolut.
Das ist so geil.
Absolut.
Super. Das ist unglaublich.
Kommen wir kurz zum Tagesgeschäft. So wie es sich unter diesen Bedingungen ja gerade darstellt und wie man es Tagesgeschäft nennen kann überhaupt. Wie sieht dein Alltag als Trainer im Homeoffice momentan aus?
Zum einen quäle ich mich mit Menschen rum und mache einen Podcast.
Das ist die erste Sache. Das nehme ich jetzt mal als Kompliment.
Ja, also solche Sachen natürlich dann. Bin ich jetzt mittlerweile in allen Skype-Sachen, die es da auf dieser Welt gibt, zu Hause. Die unterschiedlichen Namen, Zoom, Skype, Skype for Business und was weiß ich, was es da alles gibt. Damit wir einfach in Kontakt sind. Wir sind mit der Mannschaft in einem ganz engen Kontakt. Wir haben auch gemeinsame Trainingseinheit in dieser Woche gemacht über Skype. Und da wird halt telefoniert, da werden SMSen geschickt. Und dass man einfach so ein bisschen auch dieses Gemeinschaftsgefühl ausleben kann. Weil es macht ja auch Spaß mit den Jungs. Und kann ich jetzt kurz mal sagen, die sind alle ganz gut drauf. Ja, die geben sich Mühe, fit zu bleiben und dann bereit zu sein, wenn es wieder losgeht.
Du hast es gerade schon kurz angesprochen oder angedeutet, ihr hattet ein virtuelles Mannschaftstraining. Wie muss man sich das vorstellen?
Du schaust in so eine Knetterkiste rein und da turnt einer, in diesem Fall der Flo, unser Athletiktrainer. Und dann werden Zeiten vorgegeben, die auch über Töne dann signalisiert werden. Und in der Zeit musst du dann arbeiten, da gibt es Pausen und so weiter, unterschiedliche Übungen. Ich glaube ja, dass jetzt in den letzten Wochen ganz, ganz viele Menschen damit auch schon ein bisschen ihre eigenen Erfahrungen gemacht haben. Das ist ja wirklich weit verbreitet, dass da irgendwelche, ich sag mal, Yoga-Sachen oder Personal-Trainer-Sachen da im Netz stehen, die man da machen kann auf unterschiedlichsten Kanälen. Und so ungefähr kann man sich das vorstellen, nur halt mit der direkten Ansprache von Flo. Und das macht er super und das macht viel Spaß. Und ist dann auch so ein Punkt, dass man was zu tun hat am Tag, weil wenn der Tag so daher fließt und man hat so gar keine Termine, das ist ja das Schlimmste, was es gibt.
Wie hat Harald Junke immer gesagt, die Vorstellung eines schönen Tages, keine Termine und leicht ein Sitzen.
Ja, das kann man ja auch mal machen. Das kann man ja auch mal machen. Aber wenn jeder Tag so ist, das ist ja so der Idealtag eines Sonntags. Wenn man so in der Woche ein paar gute Sachen erledigt hat, da kann man ja sonntags auch mal keine Termine haben. Und wer dann mag, kann ja auch noch ein Schlückchen dazu trinken. Muss man ja nicht. Aber wer das mag, und dann ist es ein schöner Sonntag. Aber wenn jeder Tag ein Sonntag ist, das ist ja...
Ja, das ist ziemlich anstrengend. Ich hatte ja jetzt mit ein paar Spielern Kontakt, weil wir die Löwen-Quiz-Zeit gemacht haben und habe mich mit den Jungs auch über diese virtuellen Trainingseinheiten unterhalten. Und die sagen alle, es ist halt super lustig, weil halt die ein oder andere Trainingseinheit von Kindern und Haustieren gestört wurde. Stimmt das?
Ja, natürlich, ja klar. Haben wir ja auch ausdrücklich gesagt, dass wir das jetzt nicht aus ihrem Umfeld herausreißen wollen oder da irgendwelchen Kindern verbieten wollen, da mal reinzugucken. Das macht ja auch den Charme aus. Sie leben alle in ihren Familien, haben ganz süße Kinder und auch tolle Haustiere. Und da kommt halt mal ein kleiner Butzer rein und guckt mal, was der Papa da gerade macht oder macht auch ein bisschen mit. Ja, das war ausdrücklich auch erlaubt und gewünscht. Da haben wir also gar kein Problem damit. Die ganze Familie soll ja da ihren Spaß dran haben. Es ist ja jedem klar, dass das eher so ein bisschen Beschäftigungstherapie ist. Das sind ja jetzt keine Trainingseinheiten, die einen dann wirklich im Handballerischen weiterbringen. das sind so Sachen, da musst du fit bleiben und da haben die Kinder natürlich auch ihren Anteil dran.
Jetzt dürfen ja die ersten Fußball-Bundesligisten wieder aufs Feld in kleinen Gruppen. Würde das auch beim Handball Sinn machen oder ist es da eher so, dass es in den kleinen Gruppen ja schwierig wird, handballspezifisch zu trainieren?
Ja, also allein, wenn wir in die Halle dürften, das wäre uns schon geholfen. Das würden wir natürlich auch machen, wenn alle Ampeln auf grün stehen. Da muss man ja dazu sagen, zunächst mal müssen ja alle auch genau sagen, was wir dann machen dürfen, in welchem Abstand wir zu arbeiten haben. Das wird jetzt in den nächsten Tagen nochmal ganz genau durchleuchtet. Dann gibt es da Anweisungen, an die wir uns natürlich auch halten werden. Dann geht es natürlich auch um dieses Kurzarbeitergeld. Was darfst du denn überhaupt machen? Was darfst du nicht machen? Darf man denn überhaupt gemeinsam trainieren? Ist das überhaupt erlaubt? Und wenn dann ja, wie ich gesagt habe, alles in Ordnung ist und alles genehmigt ist, dann würden wir uns natürlich freuen, wenn wir allein mal wieder die Halle betreten dürften und ein bisschen was machen. Und ihr könnt euch alle sicher sein, da finde ich schon mal Übungen, die Jungs zu beschäftigen. Das ist kein Problem, da bin ich auch erfahren genug. Es macht natürlich mehr Spaß als Mannschaft, gemeinsam im Wettkampf auch Handball zu spielen. Aber wir nehmen natürlich in dieser Situation, was wir kriegen.
Wie schwer fällt es jetzt dir ganz persönlich, nachdem du jetzt die Systeme quasi als Trainer wieder hochgefahren hattest und dich da ja auch sehr darauf gefreut hast, jetzt alles dann erstmal wieder runterfahren zu müssen?
Also ich habe das hast du nicht ganz so gesagt, wie ich jetzt mich selber da empfinde. Ich habe die Systeme eigentlich nie runtergefahren. Okay. Ich habe auch in der Zeit, in der ich jetzt nicht als Trainer aktiv war, immer als Trainer gelebt. Ich habe so viele Handballspiele geschaut und bin meiner Frau unheimlich auf die Nerven gegangen, weil ich jede Aktion am Bildschirm kommentiert habe, auch wenn ich hier zu Hause auf der Couch lag. Und also das, wenn man einmal Trainer ist, ist man immer Trainer. Und von daher muss ich da jetzt nicht viel hochfahren. Aber natürlich, ich hätte gern, also unglaublich gern weitergemacht, weil natürlich die Motivation riesengroß ist, der Spaß und die Freude riesengroß ist. Und jetzt sitze ich hier und gucke blöd an die Wand. Das ist natürlich schon ärgerlich. Aber so wichtig bin ich jetzt persönlich auch nicht. Muss man auch dazu sagen, ich glaube, jetzt im Moment geht es um ganz andere Sachen und da müssen jetzt persönliche Befindlichkeiten auch ein bisschen...
Ja gut, also sportlich gesehen muss man ja schon festhalten, hast du sehr frischen Schwung in die Mannschaft gebracht, der sich ja auch sofort in sportliche Ergebnisse niedergeschlagen hat. Ich bin ja schon eher ein bisschen Handballleihe, aber wenn ich jetzt mal sehe, unser Rückrundenspielplan, wir hätten alle direkten Konkurrenten im Kampf um die EHFK-Plätze zu Hause gehabt. Das wäre jetzt schon auch eine Crunch-Time geworden, oder?
Ja, und vor allen Dingen, was für Spiele. Mein Gott, hätten wir einen Spaß gehabt. Jetzt am Osterwochenende zu Hause gegen die Füchse. Das ist was ein Spiel. Ja, und so eins haben wir nicht dann noch zu Hause gegen Magdeburg, hätten wir ja auch noch gespielt. Also da waren schon noch richtig gute Dinger drin. Aber als Trainer denkst du natürlich ein bisschen anders. Also, auch Spiele in Balingen, Stuttgart und Göppingen sind wichtig. Fast noch wichtiger, denn dort bei diesen Spielen kannst du große Ziele erreichen beziehungsweise große Ziele verpassen, wenn du dort Punkte abgibst, die andere nicht abgeben, die tun dir doppelt weh. Also von daher wäre jedes Spiel toll gewesen und wir hätten noch schöne Ziele gehabt in dieser Saison. Vielleicht kommt es ja noch dazu, dass wir noch eine verkürzte Saison spielen, also ich will es nicht ganz negieren, aber auch EHF Cup, ja, das Final Four wäre ein großes Ziel gewesen, auch ein Riesen-Highlight natürlich. Mit dann tollen Mannschaften. Ja, das, wenn man so drüber nachdenkt, da wird man schon ein bisschen.
Das stimmt. Aber was hältst du zum Beispiel von dem Plan der EHF, die Final Four-Turniere ja dann in der nächsten Saison quasi auszutragen mit den neuen Kadern, die dann ja zum 1. Juli feststehen würden?
Ja, eigentlich ja nicht machbar. Gut, jetzt haben sie es mal so terminiert. Jetzt schauen wir mal, was da passiert. Aber eigentlich ist es ja nicht machbar. Aber wer bin ich? Ich bin kein EHF-Funktionär. Ich würde mal sagen, alles, was stattfindet, ist gut. Und jetzt schauen wir mal, dass überhaupt was stattfindet und dass unsere Fans auch in die Arenen dürfen. Das ist ja ganz wichtig für uns. Und dann nehmen wir halt auch mal so ein krummes EHF-Final vor. Dann ist das halt jetzt mal so. Da bin ich jetzt auch nicht der sagt, nee, das machen wir auf keinen Fall. Hauptsache, es geht mal wieder los und wir können mal wieder ein bisschen...
Ja, aber nehmen wir mal an, es bleibt so, es gibt keinen Handball mehr in dieser Saison. Wäre es dann aus sportlicher Sicht nicht sinnvoller, die Jungs jetzt quasi direkt in den Urlaub zu schicken, weil man ja auch...
Nix Urlaub.
Ja, aber man war, ich meine, es wird ja immer viel diskutiert über die Belastung der Spieler.
Ja, aber die liegen ja jetzt schon seit 2 Wochen zu Hause, seit 3 Wochen. Denen fällt doch die Decke
ja, auf. Ja, das stimmt schon. Ja, die dürfen ja auch nicht weg.
Weißt du, das sind doch Leistungssportler. Das sind doch im Herzen Leistungssportler. Das sind doch Jungs, die wollen sich bewegen. Das ist doch nicht so, dass jetzt, man kann, also wenn die jetzt mal keine Spiele haben, dann gehen die 2 Tage mit ihrer Frau einkaufen. Genau. Und nach 2 Tagen sagen die, naja, und jetzt, was machen wir jetzt? Und dann fangen die wieder an, Mountainbike zu fahren, joggen zu gehen, ins Fitnessstudio zu gehen. Das ist bei denen ja in den Genen. Das kannst du ja gar nicht verändern. Und von daher, die Jungs sind fit und die brauchen jetzt keinen Urlaub. Aber du hast natürlich recht. Die haben sehr, sehr viele Spiele gehabt. Aber das ist jetzt natürlich auch schon wieder 3 Wochen her. Die hatten ja jetzt schon komplett Zeit.
Ja, ist ja natürlich auch ein Punkt. Man kann ja, also Urlaub ist ja nicht Urlaub, wenn man das Haus nicht verlassen darf. Also dann sollte man ja schon noch ein bisschen Sachen machen,
genau,
womit man den Kopf frei bekommen kann. Ich hätte auch gern solche Handball-Profi-Gene, mit denen man Bock darauf hat, Sport zu machen. Wo kann man die denn kaufen?
Hast du nicht? Sitzt du zu Hause die ganze Zeit? Das macht einen doch wahnsinnig. Also ich kann da nur für mich sprechen. Ich werde da
hibbelig. Ja,
wenn ich jetzt so 2 Tage da sitze und habe nicht geschwitzt und kann mich nicht bewegen und dann habe ich doch so einen inneren Drang. Dann, wenn ich dann ins Fitnessstudio fahre, dann bin ich ja auf dem Weg dahin schon aufgeregt und freue mich, oh, jetzt kann ich gleich das machen. Und danach bin ich auch ein bisschen müde und kaputt und dann schlafe ich besser. Also das ist für uns Sportler,
ja,
ist das
normal. Ich habe letztens so einen Raum bei mir im Keller gefunden, der ein Fitnessstudio ist. Den müsste ich mal abstauben bei Gelegenheit. Aber gerade ist es tatsächlich so, dass es bei mir persönlich irgendwie so eine Blockade verursacht hat, diese ganze Situation. Einfach, weil man natürlich auch nicht weiß, wie geht's jetzt irgendwie weiter und so. Und dann ist der Kopf da gerade so ein bisschen anstrengender und
Also ich kann euch allen sagen, ich habe jetzt nicht die Weisheit mit Löffeln gefressen, um Gottes Willen, aber ich kann euch sagen, wenn ihr Sport getrieben habt, fühlt ihr euch besser. Da fühlst du dich vom Kopf her auch besser. Dann, wenn du ein bisschen Endorphine ausgeschüttet hast, wenn du ein bisschen müde bist, wenn du frisch geschwitzt hast, den Blödsinn, den man so den ganzen Tag in sich rein isst und trinkt, auch ein bisschen rausgeschwitzt hat, ein bisschen Platz für Obst und für neue Sachen macht, dann geht's dir einfach besser. Das ist so. Der Mensch ist so strukturiert. Wir kommen alle aus aus dem Neandertal und wie auch immer. Und dann, unsere Gene sind so, dass wir uns bewegen wollen und müssen. Dann gebt eurem Körper auch die Chance, das zu tun. Das ist wirklich, wirklich gut.
Kann man sich bei euren Fitness-Zoom-Calls mit einbuchen als Hallensprecher?
Ja, klar. Also,
kann man nicht.
Nee, kann man leider nicht. Sonst überall, natürlich kannst du nicht einbuchen, aber das ist natürlich, weil wir auch ein paar Sachen da natürlich besprechen, die jetzt...
Das ist aber schön, dass du davon ausgehst, dass das Problem ist und nicht, dass ich nach 10 Sekunden völlig fertig in der Ecke liege und gar nichts mehr kann.
Nee, also das geht auch, das mache ich auch mit dir, wenn du willst, kannst mal in die Halle kommen, wenn es wieder, das geht, dauert 1 Minute, dann bist du kaputt,
glaub ich auch.
Das ist kein Problem. Ja, aber das geht mit jedem, da musst du nur mal anfangen zu sprinten, welcher Mensch kann schon
1 Minute
sprinten,
schon.
Keiner. Also auch die Superhelden können keine Minute am Stück sprinten. Auch ein Usain Bolt schafft maximal 180, 200 Meter,
da ist er
auch
durch
mit Sprinten. Deswegen ist ja der 400-Meter-Lauf so eine ganz fiese Disziplin. Da sind die Leute ja auch nach 40 Sekunden völlig kaputt.
Das ist ja auch eine
zu Boden. Also da brauchst du, das ist keine Kunst, dich kaputt zu machen. Eine Kunst wäre, dich fit zu machen.
Das
wäre viel spannender. So mit dir zu arbeiten, dass du in dem Dreivierteljahr sagst, ey, sag mal, ich bin ja fit, ich kann ja hier und guck mal.
Ich glaube, irgendwann habe ich das auch definitiv mal wieder vor, aber dafür muss die Motivation erst zurückkehren.
Bist du so unfit?
Das sind bei mir tatsächlich so Phasen. Ich bin so ein, wie nennt man das, so ein Frust- und Belohnungsfresser. Das heißt, wenn ich, wie gesagt, ja, das ist halt das Problem.
Wenn du denkst, nur Frust oder nur Belohnung, aber beides.
Schwierige Kombi. Nee, es geht tatsächlich. Also ich kann Treppenstufen hochlaufen, ohne dass ich oben komplett kaputt bin. Aber ich bin 33 Jahre alt.
Sag mal, hast du sie noch alle? Du kannst ja den Treppenstufen
messen
jetzt mit 33.
Das es gibt halt, wenn du halt so viel auf Reisen bist wie ich und immer nur von A nach B nach C und dann unkontrolliert auf dem Weg mal hier nochmal eben was essen.
Der Klassiker. Wenn du so viel Energie in dein Training steckst, wie in deine Ausreden, dann...
Ja, du hast...
Ah ja, ich bin so viel unterwegs. Ah ja klar, der Tag hat 24 Stunden. So, jetzt bist du ein ganz arbeitsamer Mensch und bist wirklich, du bist viel unterwegs und du arbeitest viel. Und ohne dich wäre das Bruttosozialprodukt in Deutschland nicht das Gleiche. Also du bist wirklich toll. Dann arbeitest du 10 Stunden. Ja. Dann arbeitest du 10 Stunden. Dann hast du noch 14 Stunden, in denen du was anderes machst. Von den 14 Stunden schläfst du, sagen wir ja, nochmal 10 Stunden. Ja, das ist schon, ja, habe ich mir gedacht. Dann hast du immer noch 4 Stunden und von den 4 Stunden eine Stunde trainieren. Hast du immer noch 3 Stunden irgendwie auf der Couch liegen.
Ich nehme mir das mal zu Herzen.
Also Zeit kann nicht der Faktor sein. Zeit
ja, das stimmt. Ich nehme mir das definitiv auch mal zu Herzen. Ich gucke halt auch so viel Netflix. Guckst du auch manchmal Serien bei Netflix?
Ja, also ich war bis vor, ich sag mal, ein Dreivierteljahr war ich da eher so, also ich habe nur Sport im Fernsehen geschaut, Sport und Nachrichten und irgendwelche Dokumentationen.
Oh, mag ich auch gerne.
So ein bisschen Dokumentation und das mache ich total gerne. Oder was weiß ich, auch die Erde von oben oder Deutschland von unten und von der Seite und solche Sachen. Und Terra X, natürlich großer Terra X-Fan, finde ich super schön. Und habe also wirklich relativ wenig Serien, weil ich immer dachte, da jetzt meine Zeit zu verbringen, weil an so einer Serie muss man ja teilhaben, da muss man ja dranbleiben. Das kostet ja schon viel Zeit. Ja. Jetzt sind wir mal wirklich beim Thema Zeit. Habe ich nie gemacht. Jetzt habe ich die erste Serie mal hier fast durchgeguckt in den letzten Wochen.
Ah!
The Blacklist.
Habe ich auch auf meiner Liste noch stehen.
Also wirklich, also ich fand es toll. Irgendwann gleicht sich natürlich auch alles mal, wie es so ist im Leben. Ja, aber eine tolle Serie, gut gemacht, guter Ansatz. Also der meistgesuchte Verbrecher der Welt stellt sich dem FBI und arbeitet dann mit dem FBI zusammen. Das ist schon spektakulär gemacht, finde ich jetzt. Auch paar ganz
gute. Also wenn ich es auf der Liste stehen habe, sagst du, dann guck's auch mal an. Nach dem Sport natürlich.
Ja, man ist auch sofort drin.
Das geht auch.
Guck's doch beim Sport. Kopfhörer auf, du kannst doch paar Burpees oder was weiß ich was, kannst du doch auch dabei machen, wie das heute Neudeutsch heißt. Früher hieß Liegestütz, Strecksprung,
ja,
heute heißt es irgendwie.
Da gibt es noch einige. Wir kommen ja gleich auch nochmal zu dir ganz persönlich. Ja. Ich habe allerdings noch eine Frage, die nochmal die Krise momentan betrifft. Du hast ja auch ein bisschen den Durchblick als Experte von Sky. Du hast viele Clubs gesehen und kennst dich mit vielen Clubs aus. Wie hoch siehst du die Gefahr, dass es Vereine nicht durch diese Krise schaffen werden?
Also es ist natürlich, die latente Gefahr ist da, keine Frage, aber ich habe jetzt auch, du sprichst natürlich jetzt auch Vereine an, die jetzt vielleicht nicht gerade in den Top 6 oder Top 8 sind, ja, die jetzt auch nicht über die Zuschauerzahlen verfügen wie die großen Vereine, die sind auch sehr gut in ihrem Umfeld aufgestellt. Das ist ein etwas kleineres Umfeld manchmal, und aber nichtsdestotrotz mit viel Liebe gemacht und gut aufgebaut. Ich bin zum Beispiel öfters mal jetzt bei der HSG Nordhornlingen gewesen, habe da ein bisschen Einblick gehabt. Ein toll geführter Verein, da hält die ganze Region zusammen. Okay, haben jetzt vielleicht nicht die überragende Saison gespielt, aber trotzdem würde ich mir da jetzt mal relativ wenig Gedanken machen. Ich drücke Ihnen die Daumen, sagen wir es mal so, dass Sie es schaffen. Aber da merkt man doch, dass vielen Menschen der Handball und auch die Vereine am Herzen hängen. Und ich glaube, dass die da schon auch zusammenhalten und das auch schaffen. Nicht nur in Nordhorn, natürlich auch.
Glaubst du, dass es da auch irgendwie so eine Art Solidarität, so eine politische oder auch sportartübergreifende Hilfsbewegung geben kann? Speziell, wenn man sich halt mal anguckt, was für Summen in anderen Sportarten unterwegs sind.
Also sprichst du jetzt darauf an, ob die Fußballer uns da ein bisschen Geld abgeben? Das kann ich mir nicht
vorstellen. Ja, ich mir auch nicht, aber ich dachte, ich frag's mal.
Also ich glaube, wir Handballer untereinander sind sehr solidarisch. Und wichtig ist natürlich auch, dass unser Sport am Herzen liegt, dass die solidarisch zu uns sind. Denn der ein oder andere Sponsor und Partner wird natürlich jetzt auch ein bisschen schwerere Zeiten haben und mal schauen, ob er da die Gewinnmargen noch so erreicht oder ob er überhaupt seine Angestellten bezahlen kann. Und dann ist es natürlich nicht ganz so einfach auch den Handball zu unterstützen. Da hoffe ich natürlich, dass uns viele treu bleiben und bei den Handballvereinen bleiben, um sie weiter zu unterstützen, dass wir einfach lebensfähig sind. Und jetzt sage ich mal so auf einem, ich bin jetzt auch kein 25 mehr, ich glaube, ich darf das auch sagen, Und wenn wir dann mit 20% weniger leben müssen, dann ist das so. Dann bringt uns das auch nicht um. Jetzt mal ganz ehrlich, dann ist das so. Da müssen wir halt alle ein bisschen den Gürtel enger schnallen. Dann wissen wir auch mal wieder, was uns wichtig ist und wie wir zusammenhalten können. Und
das sehe ich genauso. Also hoffen wir einfach und drücken ganz fest die Daumen, dass sportartübergreifend in allen Profi- und Amateurligen wir alle Vereine nachher wiedersehen und da keiner groß Schaden nimmt. Damit kommen wir zur nächsten Kategorie und das ist Löwenhautnah. Wir lernen dich jetzt ein bisschen näher kennen.
Löwenhautnah.
Martin, ja, wir müssen dich ja nicht vorstellen. Jeder kennt dich in der Handballszene, bei den Löwen logischerweise auch. Aber was wissen wir noch nicht über Martin Schwalb, was du vielleicht schon immer mal über dich verraten wolltest?
Also das Erste, was ihr nicht wisst, ist, dass ich nicht der Meinung bin, dass mich jeder kennt und jeder kennen muss und jeder mit meiner Lebensgeschichte was anfangen muss. Für so wichtig halte ich mich nicht. Also meine Lebensgeschichte ist, ja, ich bin wirklich von Kindesbeinen an, mit 6 Jahren bin ich meinem älteren Bruder hinterhergerannt zum Handball. Dann habe ich da mittrainiert und seitdem bin ich völlig infiziert von dieser Sportart und bin da wirklich auch immer dran geblieben und dabei geblieben. Ich habe 2 Kinder, die jetzt mittlerweile auch schon, meine Tochter ist 29, mein Sohn ist 17, gut geraten, freue ich mich drüber. Und ansonsten versuche ich, ein guter Mensch zu sein. Vielleicht wisst ihr das noch nicht.
Du, ich muss dir ehrlich sagen, also als ich dich das erste Mal so richtig ja kennengelernt, nicht das falsche Wort, aber es gab eine Situation, wo ich immer dran denke, wenn ich an dich denke, und zwar war das Heimspiel der Rhein-Neckar-Löwen, das war meine erste Saison als Hallensprecher gegen den HSV und das war ja diese ominöse Saison, bei der wir nachher wegen 2 Toren die Meisterschaft verloren haben gegen den THW und ihr wart bei uns zu Gast und habt, ja, also man hat es nachher festgestellt, ungefähr 1 Sekunde nach der Sirene habt ihr noch den Ausgleich oder sogar den Siegtreffer erzielt. Ich weiß nicht mehr genau, was es war. Und es war eine Riesendiskussion zu dem Zeitpunkt und du warst der Erste, der sich hingestellt hat in der Pressekonferenz und gesagt hat, als Gästetrainer, als betroffener Gästetrainer, ich bin mir sicher, dass die Entscheidung der Schiedsrichter richtig war und der Ball nicht vor der Sirene im Tor war. Und das fand ich in dem Moment, wo man ja auch sehr emotional ist nach dem Spiel, fand ich das sehr groß.
Ja, da hatte ich mal einen lichten Moment. Da verlass dich aber nicht drauf. Ja, wenn ich der Meinung bin, dann sage ich es auch. Das ist vielleicht auch ein Charakterzug bei mir. Ich bin natürlich ein extrovertierter Mensch und stehe auch zu den Sachen, die ich sage. Und manchmal sage ich es auch ein bisschen früh und ein bisschen schnell. Aber wenn ich das so gesehen habe, dann sage ich das auch. Da gibt es auch kein Vertun. Und wenn jetzt im Nachhinein, wenn ihr da wegen 2 Toren nicht deutscher Meister geworden seid, hätte er da mal was vorher gesagt.
Ist auch gut. Ja, also ich bin ja nach wie vor der Meinung, dass diese Saison, da hat es einfach nicht sollen sein, sagt man ja so schön. Also irgendwie war da einfach der Teufel drin.
Ja, das ist manchmal
so. Aber es war auch eine denkwürdige Saison. Also die 2 deutlichsten Ergebnisse in der Geschichte des deutschen Handballs fallen in dieser Saison. Das ist schon, war schon eine heftige Spielzeit. Kommen wir mal ganz kurz zur aktuellen Situation, die dich ja auch persönlich sehr getroffen hat. Du hast durchblicken lassen, du warst ja in Quarantäne und hattest die positive Diagnose Covid-19. Das hat dich ganz schön mitgenommen, oder?
Ja, auf unterschiedlichen Ebenen, weil ich bin jetzt kein dramatischer Mensch oder negativer Mensch. Ich bin eher einer, der nach vorne schaut und versucht auch viel bisschen Spaß zu haben. Aber das hat mich zum einen natürlich auch ausgebremst, weil ich dachte, naja, schade, ich würde jetzt eigentlich gern weiterarbeiten und weitermachen. Zum anderen ist es natürlich eine Erkrankung, von der keiner genau weiß, wie sie verläuft. Man hört ja allenthalben viel Dramatisches darüber. Und wenn du dann den Virus in dir trägst, machst du dir schon ein bisschen Gedanken. Und als drittes war das dann so, dass das Gesundheitsamt dann mir die positive Diagnose am Telefon überbracht hat und die mich dann nach Vorerkrankungen gefragt hat, die junge Ärztin. Und ich sagte, ich hätte einen Herzinfarkt gehabt, hat die mal ganz kurz "Oh" gesagt.
Echt?
Und das ist natürlich so, wo sie, oh Alter, was hat die gerade gesagt? Also die hat jetzt nicht so, ja, alles gut, kein Problem, geht weiter, machen sich keinen Kopf. Die hat oh gesagt.
Also das heißt, du galtst in dem Moment als, als Risikopatient?
Genau. Da hat die wahrscheinlich auf ihrem Zettel hat die mal ein irgendwie ein Sternchen dran gemacht. Jetzt hätte ich was gesagt, ein Kreuz, aber ein Sternchen dran gemacht.
Also,
oh, da müssen wir mal aufpassen, sagt die, oh. Also habe ich auch gedacht, Mädel, sag mal.
Das
hätte es jetzt auch nicht gebraucht. Und das ist natürlich so eine in der Kombination. Und du schaust, wenn du Fernsehen schaust, schaust du nur in Corona-Spezialsendungen rein. Ist es ein bisschen anstrengend für den Kopf, aber ich will es jetzt auch nicht überdramatisieren, denn es ist ja alles gut gegangen, alles in Ordnung. Ich bin jetzt negativ getestet und es habe alles geschafft. Und ich glaube, da geht es anderen Menschen, die da andere Verläufe haben, deutlich schlechter. Und da sollte man ein bisschen an die denken.
Das heißt, man kann im Endeffekt sagen, der Verlauf bei dir war relativ milde oder hat es dich schon auch weggehauen für ein paar Tage?
Es war ja so unterschiedlichste Art und Weise. Dann wachst du mal wieder morgens auf, dann hast du ein Schnöfes, dann hast du Halskratzen, dann hast du wieder weiche Knie, dann sitzt du beim Abendessen und schmeckst auf einmal nichts mehr. Das fand ich auch ganz spektakulär, muss ich sagen. Meine Frau kocht sehr gut und ich esse eigentlich auch ganz gern würzig und ich denke, oh, was hat die denn, sind die Gewürze alle runtergefallen oder was hier passiert? Schmeckst nichts mehr, unfassbar.
Ja.
Und das sind natürlich alles so Sachen, die so im Ablauf der Tage da kommen, aber es ist jetzt nichts gewesen, was mich ganz runtergehauen hat. Ich war schon froh, dass meine Couch und mein Bett in der Nähe war. Sagen wir es mal so.
Ja, glaube ich. Das glaube ich. Ja, der Herzinfarkt, der war im Jahr 2014. Wie sehr hat der ja dein Leben verändert, beziehungsweise deine Sicht auf das Leben?
Ja, also das ist ja eine rein persönliche Geschichte. Jeder empfindet das ja oder erlebt das auch anders. Also bei mir hat es dazu geführt, dass ich mir gedacht habe, Mensch, du hast so ein tolles Leben. Guck auch mal, dass du dich persönlich da ein bisschen drum kümmerst, um deine Gesundheit, um deinen Körper, um dein Wohlbefinden. Dementsprechend habe ich sofort aufgehört zu rauchen. Ich, Vollidiot, habe tatsächlich geraucht. Also das ist wirklich das Dümmste, was man machen kann, sage ich jetzt einfach mal so. Das muss wirklich nicht sein. Kann ich nur jedem mit auf den Weg geben. Ich habe viele Jahre geraucht, habe sofort aufgehört. Bin ins Fitnessstudio, habe mich darum gekümmert, um die Gesundheit und ja, einen positiven Blick aufs Leben hilft natürlich auch, ja, die schönen Sachen genießen und sich um seine Freunde kümmern und auch eine gute Arbeit suchen, Spaß haben an der Arbeit, das sind alles so Sachen, die dazugehören.
Das ist ganz interessant. Das heißt also, jetzt so heute, siehst du das selbst so ein bisschen als befremdlich an, dass du mal geraucht hast?
Ja, ehrlich, also wenn ich das heute denke, ich so ein Vollidiot. Das ist wirklich das Dümmste, was es gibt. Ehrlich, von allen Lastern, die man so auf dieser Welt haben kann, ist das das Dümmste. Sich so ein Stängel ins Gesicht hauen und sich die Lunge kaputt machen und einen Kreislauf schädigen und alles schädigen, was man hat, was man zum Leben braucht. Also, sowas Blödes.
Davon darf man ja auch heute nicht vergessen, Leute, die 20, 30 Jahre geraucht haben, gelten heute per se als Risikopatienten für das Coronavirus. Das ist jetzt dann natürlich nicht vorhersehbar gewesen. Und
die 30 Jahre mache ich locker.
Oh, okay.
Ja, das sag ich doch.
Jetzt habe ich auch aus Versehen oh gesagt, wie die Ärztin.
Genau. Ist doch, die 30 Jahre mache ich locker. Ey, so blöd.
Oh. Ja, das ist, aber ich habe es ehrlicherweise nie nachvollziehen können, bin aber auch nicht, ich glaube, es ist auch immer ein Punkt, wenn man so ein bisschen familiär vorbelastet ist, was Rauchen angeht. Viele aus meinem Freundeskreis waren das früher, da haben beide Eltern geraucht, da konnte man die Uhr nachstellen, dass die auch irgendwann angefangen haben mit 14, 15 zu rauchen. Mhm. Ich habe es deshalb nie verstanden, weil man ja, es berauscht einen ja noch nicht mal. Also wenn man
davon.
Also, man hat ja gar nichts davon eigentlich. Also wenn mir jemand erzählen will, eine Zigarette schmeckt gut, ich habe ja auch mal natürlich eine probiert, so wie man das als Jugendlicher macht, aber also von gut schmecken war da nichts über.
Ja, es ist natürlich, das ist so ein Männlichkeitsritual früher gewesen, als da warst du lange nicht auf der Welt, aber wir früher, die richtig guten Jungs, haben sich halt am Pausenhof hinten im Rauchereck zusammengetan. Und da musst du halt so einen blöden Stängel da reintun. So kommen ja, sind ja die meisten dazugekommen. Und man muss auch sagen, dass, ja, als ich angefangen habe zu rauchen, da war das natürlich auch gesellschaftlich noch ein ganz anderes Thema. Da war die Zigarette ja fast noch, die war anerkannt. Da war,
ja.
Da hat jeder im Fernsehen, im Kino, die haben alle geraucht. Ja, das war noch ein Stilmittel, eine Zigarette in der Werbung. Da gab es Marlboro Mann. Da sind, glaube ich, 3 Stück an Krebs gestorben, 3-mal
Wochenmänner. Ja, stimmt.
Ja, ist so.
Da habe ich nämlich auch mal eine Doku drüber gesehen, lustigerweise.
Ja, ja, genau. Die sind elend zugrunde gegangen und da reiten sie dann durch die Wildnis. Also von daher war das noch eine andere Zeit. Da hat man sich noch gar nicht so viel Gedanken gemacht. Ich habe im Auto geraucht. Wenn ich mir das heute vorstelle, ich habe im Auto geraucht. Ja. Du bist aus dem Auto ausgestiegen, du hast gestunken wie ein Aschengletscher. So was Bescheuertes.
Aber ich glaube, dass die nachfolgenden Generationen, also bei mir ist es so, ich kenne es natürlich nicht mehr so ganz krass, aber ich kenne es schon auch noch. Ich fühle mich auch immer, wenn ich fahre einmal im Jahr für eine Woche nach Obertauern in Skiurlaub, obwohl ich gar nicht Skifahren kann. Aber
willst du in die Lötzeralm, oder?
Ja? Lötzeralm, selbstverständlich. da werde ich mittlerweile schon mit Vornamen angesprochen. Aber der beste Laden da oben. Aber da fühlt man sich schon so ein bisschen auch in die Vergangenheit zurück. Versetzt, weil in Österreich ja nach wie vor das Rauchen in Diskotheken und Bars und Kneipen erlaubt ist.
Ja, und dann kommst du nach Hause, da gehst du in dein Zimmer und am nächsten Tag fasst du die Klamotten an, die du anhattest und sagst, das darf ja wohl nicht wahr sein. Du stinkst wie ein nasser Fuchs, das darf nicht wahr sein.
Also die ersten Jahre Obertauern waren tatsächlich, da habe ich hier meinen Koffer in Deutschland wieder aufgemacht und habe gedacht, was kommt denn einem da für eine Wolke entgegen? Ja, aber zum Glück ist das... Ist das Thema ja durch. Aber wir waren ja beim Thema Genuss. Apropos, du bist ja auch sehr erfolgsverwöhnt, was deine Karriere als Handballer angeht. Deinen ersten großen Erfolg hattest du bereits mit 21 Jahren. Nimm uns doch mal ganz kurz mit in diese Zeit. 1984 im schönen L.A.
Ja, Hammer. Was eine... Also das waren 3 Wochen. Die Vorbereitungszeit war Katastrophe. Wir haben damals ja noch ein bisschen mehr Zeit gehabt. Wir haben uns, glaube ich, 2 Monate auf diese Olympischen Spiele vorbereitet. Ach Gott, und natürlich trainiert wie die Wahnsinnigen. Das weiß ich auch noch. Und dann sind wir nach Los Angeles gekommen. Das war 1984 natürlich wie in eine andere Welt kommen. Ja, also Venice Beach da entlang und die Leute auf Rollschuhen da rumlaufen, so wie man sich das in den 80er Jahren halt vorstellt und alles lockerer und die Sonne hat geschienen und die Menschen waren freundlich und wir haben tatsächlich bis aufs Endspiel jedes Spiel gewonnen. Das hat natürlich auch zum Genuss beigetragen. Also das waren sehr, sehr entspannte Olympische Spiele, die noch nicht so geprägt waren von diesem ganz großen Kommerzdenken. Das war alles noch ein bisschen entspannter, lockerer. Wir konnten zu anderen Veranstaltungen gehen. Ich war zum Beispiel dabei in der Schwimmarena als Michael Groß, damals Albatros Flieg. Weiß ich, ob dir das überhaupt was sagt, wie er Gold gewonnen hat und so. Sagt dir das nix?
Nein.
Ich
spreche zusammen.
Ich war dabei, als Ulrike Mayfahrt Gold gewonnen hat, falls ihr das was sagt, im Hochsprung. Und das sind natürlich Erlebnisse, die trägst du dein ganzes Leben mit dir rum. Carl Lewis habe ich live gesehen, das waren ja seine Olympischen Spiele damals. Sagt der Carl Lewis vielleicht?
Doch, der sagt, das müsste jetzt ein Sprinter gewesen sein, oder?
Ja, jetzt sagt er wenigstens ja. Ich habe schon wieder gesagt.
Ja gut, 84, ich bin Baujahr 87, das ist ja... Ja,
aber das sind ja Weltstars, ich rede ja jetzt hier von Weltstars, also ich meine, auch Ulrike Mayfahrt, ja, also die hat, ich meine, das war ja die Hochspringerin, die hat ja ganz Deutschland bewegt damals, aber ist schon lange her, ich gebe ich zu.
Also die
auf jeden Fall war ich da dabei,
ja, genau.
Als die das alles gewonnen haben und das war eine tolle Zeit und... Wir waren jung und es hat natürlich auch die Welt gehört, wir waren auch hoch motiviert in allem, was wir getan haben, ja, auch... bei den Spielen und danach beim Feiern haben wir auch alles gegeben. War eine schöne Zeit.
War wirklich schön. Ist das wirklich so, dass man dann auch andere Sportler in den anderen Sportarten ja so ohne weiteres besuchen darf? Also
heutzutage, ach Gott, heutzutage sitzen sie auf den Karten und du musst in irgendwelchen Bussen wohin fahren. Aber es wird trotzdem versuchen, es ist natürlich diese olympische Familie immer noch ein bisschen zu leben. Es ist nicht mehr ganz so einfach wie damals. Damals war, als wir im Olympischen Dorf waren, das Schwimmstadion war im Olympischen Dorf.
Okay.
Da bist du halt hin. Ins Olympiastadion bist du auch, das war nicht weit weg und da hatten die Athleten immer ihren Bereich, in den sie konnten und da bist du halt da hingegangen. Also es war ein bisschen einfacher, so habe ich es zumindest in Erinnerung. Und auch die anderen Sportler, wir waren ja mit allen Deutschen in einem Gebäudekomplex untergebracht und die hast du alle kennengelernt, ob das Wasserballer waren oder Jürgen Hingsen, den Zehnkämpfer oder wie auch immer, wer da alles dabei war. Und hast dich mit denen unterhalten, hast natürlich auch 3 Wochen mit denen gelebt und das war natürlich mega, das war... Unglaublich, was für unterschiedliche Menschen man da kennenlernen kann.
Das heißt, es ist, es ist, der Gedanke ist dann schon auch hart, dass es eventuell die Olympischen Spiele im nächsten Jahr komplett ohne olympisches Dorf geben wird, weil ja da, es gibt ja Probleme, diese Wohnungen sind ja schon weiter vermietet ab, ich glaube, dieses Jahr August, September. Diese Gefahr ist ja deutlich da. Würde den Olympischen Spielen da deutlich was fehlen ohne dieses Dorf?
Ja. Also ich sage jetzt mal, in meiner Gefühlswelt ja. Andere werden es vielleicht nicht so sehen, aber ich empfand es auch immer als ganz, ganz spezielle Ehre, das weiß ich ganz genau, an dieses Gefühl kann ich mich auch noch erinnern, wenn du in dieses olympische Dorf rein darfst, wenn du dir das erarbeitet hast, dort als Athlet reinzugehen, die ganze Welt schaut da drauf, ja, alle schauen zu den Olympischen Spielen, da gibt es ein Dorf und in diesem Dorf sind die, die sich jetzt sportlich qualifiziert haben, um da rein zu dürfen, und zu den Sportlern auf dieser Welt gehörst du. Boah, das war schon ein großes Gefühl und dementsprechend waren natürlich auch alle da sehr euphorisiert und sehr glücklich und aufgeregt und das hat natürlich auch zu einem tollen Ambiente beigetragen. Ja, ist doch klar.
Also alle die ich kenne, die bei den Olympischen Spielen dabei waren, die haben mir alle erzählt, dass die Leute in ihrem Umfeld immer ein Souvenir haben wollten und zwar immer dasselbe. Die sollten Kondome mitbringen, weil es die da wohl zur freien Verteilung gibt.
Ja, die sind da. Was die Leute immer für ein Zeug
sind. Also stimmt das nicht?
Ach ja, na, das ist in 3 Wochen junge Menschen zusammen und da gibt es auch zwischenmenschliche Beziehungen, wie das so ist im Leben.
Das hast du schön umschrieben.
Ja, das ist doch normal. Da war natürlich auch, ich weiß noch, 96 waren auch tolle Konzerte im Olympischen Dorf und solche Sachen. Ja, da war auch dann. Und das Lustige sind ja dann eigentlich. Wir Handballer haben ja das Schlechteste los, weil wir ja vom ersten bis zum letzten Tag arbeiten
müssen. Stimmt.
Ja, du hast ja ein Turnier praktisch. Du hast ja alle 2 Tage ein Spiel und kannst dann ganz zum Schluss nochmal 1-2 Tage ein bisschen Spaß haben. Da gibt es ja andere, sage ich jetzt mal, 100-Meter-Läufer, der hat vielleicht seinen Wettkampf nach 3 Tagen, rennt einmal 100 Meter, scheidet aus im Vorlauf und hat dann 2,5 Wochen nichts mehr zu tun. Die gibt's da ja auch.
Die müssen dann nicht ausziehen, die dürfen dann da bleiben.
Also früher war das noch so, wie das jetzt heute so ist. Das kannst du die Leute nicht rausschmeißen, die haben ja ihr Zimmer da und alles. Und die gehen dann los und die suchen dann die Veranstaltung. Die haben sich auch auf das vorbereitet, auf diese Olympischen Spiele. Die haben ja auch das Recht, da zu sein. Die müssen ja auch nicht im Vorlauf ausscheiden, können ja auch im Halbfinale ausscheiden. Das habe ich jetzt nicht negativ gemeint.
Nee, schon klar.
Aber die sind dann alle da, natürlich. Es gibt ja ganz viele Sportarten, die dann an einem Tag ihren Wettkampf haben. Fertig. Und dann haben die frei. Und kannst dir vorstellen, was dann da los ist?
Das kann ich mir vorstellen. Nach diesen Olympischen Spielen nahm deine Karriere dann mal richtig Fahrt auf. Über Großwaldstadt und Essen bist du dann zu Wallau-Massenheim gekommen. Wie hast du dich als Spieler, aber auch als Mensch in dieser Zeit dann weiterentwickelt?
Als Mensch gar nicht. Als Spieler so ein bisschen. Ja, also ich weiß nicht, ob ich mich als Mensch weiterentwickle. Ich finde das,
ist schon sehr philosophisch, halt, ne?
Das ist schon sehr, ja, genau, kann ich jetzt von mir behaupten, dass ich mich weiterentwickelt habe. Weil ich glaube, wenn man das von sich selber behauptet, macht man schon den ersten Fehler. Ich versuche immer zu reflektieren, was ich für gut und was ich für falsch halte. Das versuche ich auch mein Leben lang schon. Manchmal liege ich richtig und manchmal liege ich natürlich auch daneben. Und das ist das Einzige, was ich immer so sage, wenn ich daneben liege, dann versuche ich mich auch zu entschuldigen. Dann sage ich auch, ja, okay, war jetzt blöd, hätte es jetzt mal nicht so machen
müssen. Ja? Ist ja auch ein großer Charakterzug, finde ich.
Kommt ja auch öfter mal vor, muss ich leider sagen.
Ja, manchmal, aber das können nicht viele. Und das empfinde ich immer als einen der wichtigsten Charakterzüge, dass man zu Fehler stehen kann.
Ganz wichtig. Und vor allen Dingen, was ich noch auch wichtig finde, das ist so im Laufe der, dass man auch anderen Menschen zuhört. Ich bin ja auch einer, der sehr gerne auch mal redet und ein bisschen extrovertiert ist. Aber ich finde, man muss auch den Charakterzug haben, anderen Menschen zuhören zu können und auf sie einzugehen. Weil das finde ich sehr anstrengend, wenn man sich mit Menschen unterhält, die eigentlich nur auf sich fixiert sind und ihre Sachen loswerden wollen und bei anderen gar nicht zuhören. Also wenn wir zusammen ein Bier trinken würden, würde ich auch mal zuhören, wie du lebst und was du so machst. Das interessiert mich einfach auch, wie andere Menschen ticken und was sie tun. Und das halte ich auch für wichtig.
Das finde ich auch tatsächlich ziemlich gut. Welche Station, welcher Trainer oder vielleicht auch welcher Mitspieler hat dich am meisten nach vorne gebracht als Spieler und als Typ?
Also Trainer alle.
Okay.
Alle, im Guten und im Schlechten. Das bin ich mir ganz sicher. Ich habe von jedem so ein bisschen was mitgenommen. Was ich jetzt für mich persönlich als positiv erachte. Und was ich dann, habe ich natürlich auch gesehen, was ich auf gar keinen Fall möchte. Klar, keine
klar,
Frage.
Logisch.
Aber ich hatte ganz tolle Trainer angefangen mit Heiner Brandt, Velimir Klajic, Hadi Schmitz. Das sind schon alles große, große Trainer gewesen. Und da hat jeder so seine persönlichen Prioritäten gehabt als Trainer. Und da habe ich mir so das eine oder andere rausgesucht. Unter anderem auch von Björn Jesen. Mhm. Björn Jensen oder Jesen, das war ein Schwede, Kapitän der schwedischen Nationalmannschaft war er auch. Der war unser Trainer in Wallau. Und der hat mal so ein bisschen was Skandinavisches reingebracht. Das hat mich damals auch sehr beeindruckt. So mal eine andere Sicht auf Gemeinschaften, ja, und nicht nur mit diesem deutschen Druck und so, sondern einfach mal auch mal ein bisschen lockerer zu sein und dadurch zum Erfolg zu kommen, fand ich auch sehr beeindruckend.
Du bist ja auch jemand, du sagst offen deine Meinung, hast du gerade auch gesagt, dass dir das wichtig ist. War das in deiner Zeit als Spieler auch schon so? Hat dir das auch vielleicht sogar den einen oder anderen Ärger eingebracht?
Ja, ohne Ende. Also ich meine, klar, ich war ja nicht immer nur lieb Kind von allen Menschen, das ist mir schon klar. Ich bin auch öfters mal angeeckt und habe vielleicht zu viel erzählt oder zu wenig. Auch manchmal hätte ich mich vielleicht wehren müssen und habe auch Verantwortung übernommen. Dementsprechend natürlich auch für die eine oder andere Niederlage wurdest du dann verantwortlich gemacht. Ich habe, also ich sage immer ganz gerne, ich habe deutlich mehr verloren, als ich gewonnen habe. Also das muss man ganz klar, muss man ganz klar sagen. Aber das passiert ja als Leistungssportler.
Ja.
Ist so. Du wirst deutlich mehr verlieren im Endeffekt. So wie du gerade erzählt hast mit den zwei Toren. Ja, das ist halt. Aber trotzdem gibst du alles bis zur letzten hundertsten Sekunde. Und dann versuchst du es wieder von vorne.
Ja.
Und das macht Leistungssport für mich aus.
Hätte der Trainer Martin Schwalb den Spieler Martin Schwalb gerne in seinem Team gehabt?
Klar.
Natürlich.
Ja, selbstverständlich. Ja, klar. Also ich war immer Mannschaftsspieler. Ich habe immer mich drum bemüht, dass wir vorwärts kommen. Natürlich habe ich auch Flausen und Blödsinn im Kopf gehabt und habe es auch manchmal übertrieben. Wir waren natürlich auch, wie soll ich das sagen? Ich weiß ja, wir waren jung und brauchten das Geld. Nein, auf gar keinen Fall. Das habe ich nicht gesagt. Aber wir waren jung und haben gedacht, uns gehört die Welt.
Ja.
So war das, ja. Und haben natürlich auch viel Blödsinn gemacht, wo ich heute ab und zu mal denke, naja, ein bisschen weniger wäre auch okay gewesen. Aber trotzdem, ich habe immer trainiert. Ich habe in meinem ganzen Leben keine Trainingseinheit verpasst aus irgendwelchen fadenscheinigen Gründen. Mir hat es immer Spaß gemacht, in Mannschaften zu sein, auch in der Kabine zu sitzen, im Mannschaftsbus mit den Jungs zusammen. Das ist so eine schöne Zeit, das macht so einen Spaß. Und solche Spieler brauchst du als Trainer auch, die da jetzt nicht nur arbeiten, sondern die auch in dieser Gemeinschaft leben und da ein bisschen Engagement und wie heißt es heute so schön, Corporate Identity da reinbringen, das braucht man schon.
Ja, an dieser Stelle wird dann ja auch immer gerne diese gute alte Typendiskussion aufgemacht. Aber fragen wir mal andersrum. Können zu viele Typen eine Mannschaft auch kaputt machen? Wenn man jetzt mal zum Beispiel an die Bayern mit Matthäus, Effenberg, Scholl, Kahn und Co. in den 90ern denkt oder vielleicht auch heute.
Hast du mich aber nicht gerade mit Matthäus und Effenberg verglichen.
Nein, also, das würde ich niemals tun.
Sonst müssen wir leider den Podcast sofort beenden.
Bist du kein Bayern-Fan?
Doch, das darf ich gar nicht sagen. Doch, ich bin sogar Matthäus und Effenberg-Fan. Aber das sind natürlich andere Typen als ich. Ich fand, Matthäus war überragend 1990 bei der Weltmeisterschaft. Mein Gott, sensationell. Wir kennen uns auch so ein bisschen, ein guter Kerl. Aber ist natürlich eine andere Führungsperson, als ich das jetzt war, als ich das beschrieben habe. Auch in Effenberg, der war natürlich deutlich robuster. Ich war eher so einer, der gesagt, komm Jungs, das machen wir jetzt alle zusammen, so ein bisschen andere Schiene. Aber jetzt, um deine Frage zu beantworten, muss ich
sagen. Die habe ich ja noch gar nicht gestellt.
Entschuldigung, du hast gefragt, ob viele solche Typen eine Mannschaft zerstören könnten.
Genau. Stimmt, die habe ich am Anfang gestellt, du hast recht.
Jetzt fängt er schon an, aufzuregen nach 48
Es ist Karfreitag, da arbeitet das Gehirn nicht so schnell bei mir.
Ich glaube, wenn du brauchst Typen und die Typen, die müssen auch wissen, dass sie als Typen zusammenarbeiten müssen. Das ist das Entscheidende. Wenn die das wissen, kannst du da nur von profitieren. Wenn die jetzt aber jeder für sich arbeiten, dann wird's blöd.
Ja.
Aber wir hatten damals in Wallau, ich weiß noch, Michael Kellmann, einen Stefan Schöne, einen Martin Schwalb, einen Mike Furich, das waren alles Typen, aber wir saßen alle vier oder wie auch immer saßen wir zusammen und haben zusammen die Richtung vorgegeben. Da muss sich jeder natürlich auch ein bisschen egotechnisch zurückschrauben und dann geht das auch hervorragend.
Das funktioniert halt nicht immer. Wie gesagt, wir hatten halt auch, also eines der Beispiele war jetzt auch PSG zum Beispiel, die ja seit Jahren sehr viel Geld in Typen investieren, aber trotzdem seit Jahren vergeblich dem Champions-League-Titel hinterherlaufen. Was fehlt in solchen Mannschaften?
Was haben die denn für Typen? Die haben doch keine Typen, die haben irgendwelche teuren Spieler gekauft. Die haben einen gekauft für 200 Millionen, der macht eine Rolle vorwärts und eine Rolle rückwärts auf dem Rasen. Ja, das kann der super.
Ich glaube, wir sprechen von Handball.
Ach, das meinst du jetzt? Ich weiß gerade bei Fußball, weil du gerade noch mit Matthäus und Effenberg
gemacht hast. Ja, du hast recht. Aber nee, also ich meine jetzt tatsächlich im Handball. Ja, im Fußball müssen wir über PSG nicht reden. Also Neymar nehme ich schon gar nicht mehr ernst. Also dass der ernsthaft der Meinung ist, dass er mit Cristiano Ronaldo da irgendwie auf einer Augenhöhe ist, der in meinen Augen der zumindest am härtesten arbeitende Fußballer auf diesem Planeten ist. Egal, man kann ja menschlich von dem halten, was man will. Aber
Figur kriegst du nicht vom als Couch Potato.
Nee, definitiv
nur
nicht.
Nur zur Information an dich.
Ja, du hast ja vollkommen recht. Aber nee, ich rede vom Handball. Was fehlt zum Beispiel dem PSG im Handball? Die ist ja eigentlich an Stardichte, kann es ja enger nicht sein.
Ich höre ja viel von dieser Mannschaft. Uwe hat ja auch erzählt, und die Jungs verstehen sich gut da bei PSG. Ich glaube, es ist kein individuelles oder charakterliches Problem, das da in dieser Mannschaft ist. Ich würde da eher was anderes sehen. Und da kommt wieder so ein bisschen mein Trainergehen zum Vorschein. Denen fällt das in der normalen Saison einfach zu leicht. Ja. Und wenn es einer Mannschaft zu leicht fällt, dann muss sie sich nicht oder bereitet sie sich nicht auf Stresssituationen vor. Dann ist sie das nicht gewöhnt in Stresssituationen. Zum Beispiel, also fangen wir mal so an, das sind 80% der Spiele, da geht der Karabatic 1-1 oder der Mikkel Hansen 1-1 und wirft ein Tor und die gehen alle zurück in die Abwehr und sagen, oh ja klar, Tor, super. Mhm. Dann musst du nichts anderes machen, dann machst du halt das, weil Tor halt. Oder ja. Remy Lee oder wer auch immer, die haben ja so viele. So, und jetzt kommst du Halbfinale, Champions League und dann fängst du wieder genauso an und dann geht das auf einmal nicht. Das funktioniert nicht. Weil die anderen auch gut sind, weil die sich drauf eingestellt haben. Weil sie sagen, nö, Karabatic, du machst jetzt hier keine 10 Tore, die machst du nicht. Du machst vielleicht 2, aber keine 10. Ja. Genauso wie Mikkel Hansen. Und jetzt fehlen die Alternativen. Da fehlen die Automatismen. Da fehlt die Sicherheit zu sagen, egal, wir brauchen diese Tore jetzt nicht vom Karabatic, wir schaffen es trotzdem, weil wir die und die Möglichkeiten haben, die und die Spielzüge. Wir sind da vom Kopf her auch darauf vorbereitet, dass es passiert, dass unsere Superstars jetzt vielleicht die Spiele nicht alleine gewinnen. Und diesen Automatismus haben sie noch nicht.
War das auch so ein bisschen das Rezept 2013 mit dem HSV als Außenseiter, diesen Titel zu gewinnen?
Also zumindest gegen Kiel zu gewinnen. Weil wir haben uns wirklich da sehr genau drauf vorbereitet. Wir haben ja gegen Kiel im Halbfinale mit 6 oder 7 Toren Unterschied gewonnen. Also sehr deutlich haben wir sie weggefriedelt.
das gegen Kiel ist schon noch was Besonderes immer, ne?
Ah, ja gut, das ist eine große Mannschaft. Das ist auch
absolut.
Das ist auch gegen Paris oder gegen West Brem oder das macht immer noch mal ein bisschen mehr Spaß. Ist doch klar.
Ja, absolut.
Da hatten wir uns sehr genau drauf vorbereitet. Aufs Finale hatten wir uns jetzt so in den Wochen davor. Wir hatten alles vorbereitet, ganz klar, das musst du als Trainer auch, da waren die Spielzüge bekannt und ich habe die auch auf Video oft genug gesehen, Barcelona, aber gegen Kiel, da waren wir richtig drauf vorbereitet, da haben wir uns Zeit für genommen und da haben wir es auch überraschen können.
Soll ja auch legendäre Feierlichkeiten gegeben haben damals, gab es Verluste, musstest du Spieler irgendwo abholen, einfangen oder umgekehrt?
Ich kann mich gar nicht dran erinnern, wieder gefeiert haben, nein. Leistungssportler müssen auch feiern können und die müssen da auch eine Grunddisziplin an den Tag legen. Da waren keine Verluste, die waren natürlich alle gut drauf, will ich mal sagen.
Ja.
Wie das so ist. Und zu Recht auch, wenn man so viel Energie in was reinbringt, dann da muss man das, dann finde ich auch, ist auch die Verpflichtung da, das ordentlich zu feiern, damit man sich da auch wieder dran erinnert, damit man auch einen positiven Anker setzt, sagt, oh hey, stellt euch mal vor, wir gewinnen wieder was, da können wir wieder schöne Party machen. Das ist auch eine Motivationssache. Aber da waren keine Verluste. Und wenn, da würde ich es jetzt natürlich nicht sagen.
Vollkommen richtig. Ich möchte gerne eine Fanfrage vorziehen. Die Kategorie kommt ja gleich, aber eine Fanfrage passt jetzt gut in diesen Kontext. Und zwar kommt die von Grubaldo via Instagram. Wer hat dir mehr Kopfweh bereitet? Mimi Kraus oder Pascal Henz?
Das kann ich ganz einfach beantworten. Mimi ist ein liebenswerter Chaot. Ich mag den total, aber der war als Trainer manchmal ein bisschen schwierig, weil er auch, aber alles liebenswert und nett ist, aber hat auch manchmal einen Termin zu viel im Kopf. Da muss man wieder dran erinnern. Du übrigens, jetzt machen wir gerade mal, jetzt ist mal Abfahrt und Abflug und jetzt machen wir mal das. Da kann es schon mal sein, dass der Mimi da ein bisschen verpeilter ist, aber das ist so seine Art und Pascal Henz muss man sich keine Gedanken machen. Vollblutsportler und auch lange Jahre Kapitän, der hat einen ganz anderen Ansatz da gehabt und ist auch in Hamburg viel mehr verwurzelt und hat die Mannschaft ja mit aufgebaut. Mimi war ja nicht so lange beim HSV.
Kann sich auch offensichtlich bei anderen Projekten voll professionell zeigen, was seinen Titel bei Let's Dance zeigt.
Genau, genau so.
Bleiben wir bei den Erfolgen. Du hast bei der Vorstellungs-PK bei den Löwen gesagt, dass du auf den richtigen Verein gewartet hast, um wieder als Trainer zu arbeiten. Was macht dich so hungrig nach Erfolgen?
Ja, also es gibt keinen Ersatz für Siege. Das habe ich.
Ja.
Ja, das ist so. Das ist Spaß, das ist Freude, das ist Motivation. Dafür machen wir das Ganze, dass wir auch Spiele gewinnen, dass wir dieses Gefühl transportieren, in die Kabine zu kommen und erfolgreich zu sein und auch, dass die Arbeit sich auch gelohnt hat, keine Frage. Aber das habe ich mit dem Satz eigentlich gar nicht gemeint, sondern der richtige Verein ist die richtige Kombination eigentlich. Die Rhein-Neckar-Löwen sind für mich ein Verein, der erst eine tolle Fankultur hat, eine tolle Arena, tolle Ziele, gut aufgestellt ist. Beim Hallensprecher können wir noch ein bisschen arbeiten, aber sonst sehr gut aufgestellt. Ja, passt alles. Da ist der Nährboden für Erfolg ist da und natürlich auch die Mannschaft. Welcher Trainer auf dieser Welt würde sich nicht geehrt fühlen, solche Spieler zu trainieren? Jedes Mal, wenn ich in die Halle reinkomme und zum Training bitte, dann freue ich mich, diese Jungs zu sehen und bin auch ein Stück weit stolz drauf, dass ich da Trainer sein darf.
Viele sagen ja von dir auch, dass du ein Menschenfänger bist. Wie viel Jürgen Klopp steckt in Martin Schwalb?
Oh, also ich bin älter als Jürgen Klopp, hallo. Also ich
bitte dich. Also das habe ich ja nicht gemeint.
Also das ist jetzt nicht mal, also wenn dann steckt, nein, das darf ich nicht sagen.
Ihr seid ja beide Schwaben.
Ich kenne den Kloppo auch, ja, wir sind beide in Stuttgart geboren zum Beispiel. Wir haben beide auch mal ein Praktikum gemacht bei Wir im Südwesten, beim Regionalprogramm von Sat.1 damals, als er noch Außenverteidiger bei Mainz 05 war, übrigens ein schlechter.
Ja, das ist ja mittlerweile bekannt, dass er kein wirklich guter Fußballer war.
Haben wir zusammen in der Sportredaktion gesessen. Das war eine lustige Zeit. Daher kennen wir uns auch so ein bisschen. Wir sind ja jetzt, muss es ja immer ein bisschen relativieren. Er ist ein guter Typ und ja, wir sind einfach Jungs aus dem Leben. So würde ich das mal sagen. Das hat jetzt nichts mit Klopp oder Schwalb oder irgendwelchen anderen zu tun. Wir sind Jungs aus dem Leben, die Trainer sind und die wissen oder vermutlich wissen, sie wissen es natürlich auch nicht immer, ja, was zum Erfolg dazugehört beim Mannschaftssport. Ja, und das hat mit Menschenfang oder so gar nichts zu tun. Es geht einfach darum, wie kannst du als Mannschaft Erfolg haben? Wie kannst du Spaß haben, Freude haben und Erfolg haben? Diese drei Sachen. Und das gehört für mich ganz essentiell zusammen. Und das ist so ein bisschen auch meine Philosophie. Und ich glaube, dass andere erfolgreiche Trainer ähnliche Philosophien haben.
Apropos Schwaben, hast du noch direkte Bezüge in die alte Heimat?
Mein Bruder lebt da noch in Steinheim an der Murr. Ansonsten, ja, ich habe noch ein, zwei Freunde, aber ich bin natürlich jetzt schon lang, lang, lang unterwegs. Aber immer wieder, wenn ich Richtung Süden fahre ich auch mal wieder in Ludwigsburg vorbei und dort bin ich ja aufgewachsen, genauer gesagt in Ludwigsburg, also nicht in Stuttgart, sondern in Ludwigsburg. Und das ist immer, kommen die alten Gefühle schon wieder hoch, keine Frage.
Basketball-Hochburg Ludwigsburg, was war da mal beim Spiel?
Oft, das war Handball-Hochburg früher. Also ich meine, klar, die Spielvereine 07 Ludwigsburg waren die Fußballer und dann gab es die Basketball. Aber wir haben damals, war TSG Osweil, hat auch immer zweite Liga gespielt und alles. Ja, also da waren die Basketballer eigentlich eher die zweite Kategorie. Dabei. Ja. Es war eher Handball.
Heute eines der Modellprojekte im deutschen Basketball. Schöne eigene Arena. Sind momentan, die Frage ist natürlich, wie viel man sich davon jetzt kaufen kann, sind momentan Zweiter hinter den Bayern in der Basketball-Bundesliga sogar.
Respekt, Respekt, Respekt.
Aber der Kontrast zwischen hier unten und da oben, also Hamburg, könnte ja kaum größer sein, auch was den Menschenschlag anbelangt. Oder siehst du das anders?
Ja, das stimmt überhaupt nicht. Das ist jetzt nicht dein Vorurteil, das ist ein allgemeines Vorurteil. Die Menschen in Norddeutschland sind auch sehr liebenswert, genauso wie die Süddeutschen. Ja, sie brauchen vielleicht einen Tick länger hier. Es ist natürlich auch eine riesengroße Stadt. Da kannst du auch nicht jedem sofort um den Hals fallen. Das ist so, ja.
Aber das momentan machen, sowieso nicht.
Das machen die Baden-Württemberger, so wie es mal sagen, ja auch nicht unbedingt. Nee, die fallen ja auch nicht jedem um den Hals gleich. Das machen ja eher die Rheinländer. Also ich finde, in Hamburg kann man sehr gut leben und das ist sehr schön. Ich sage mal, das Wetter ist natürlich nichts, aber grundsätzlich ist es eine schöne Stadt. Genauso wie Heidelberg. Also da gibt es ja mehr als genug Städte, wo man gut leben kann in Deutschland.
Ich muss dir recht geben. Deswegen ist es auch gar nicht jetzt so mein Gedanke gewesen. Bei mir, also es war für mich gefühlt schwieriger. Ich habe auch eine Zeit lang in Berlin gelebt. Das ging gar nicht. Aber als ich hier nach Baden-Württemberg gekommen bin, habe ich schon eher das Gefühl gehabt, dass die Leute hier ein bisschen kühler sind als oben. Ich bin gebürtig aus dem Westen, also aus dem Ruhrgebiet. Aber ja, hier unten in Baden-Württemberg fand ich es schon schwierig. Am Anfang.
Ich habe ja auch 2 Jahre bei TuS Essen gespielt, tatsächlich. Und da habe ich im Pott gelebt, direkt in Essen. Ich habe die Pottler so gemocht. Das sind so richtig deftige Leute. Da kriegst du direkt eine, wenn's brennt. Die fand ich immer ganz, ganz toll. Da habe ich mich sehr wohl gefühlt auch. Aber mal ganz ehrlich, es geht doch ums soziale Umfeld. Das geht doch jetzt nicht um Vorurteile und wie die sind, sondern wie lernst du direkt Menschen kennen. Und da kannst du Glück haben und Pech haben. Ich glaube, auch in Berlin gibt es ganz, ganz viele Leute. Wenn man die kennenlernt, sind die total in Ordnung und man fühlt sich da wohl, weil man dann ein gutes Umfeld hat. Ich glaube, das ist das Entscheidende.
Das ist auf jeden Fall so. Wir müssen noch einmal kurz darüber sprechen, wie du zu den Löwen gekommen bist. Das war eine Nacht- und Nebel-Aktion.
Nee.
Habe ich mir sagen lassen. Kannst du uns noch mal kurz mitnehmen in diese Tage Ende Februar?
Nacht und Nebel würde ich jetzt nicht sagen. Das war einfach so, dass, ja, ist ja jetzt auch klar, dass da mein Vorgänger ja halt freigestellt wurde. Das brauchen wir jetzt auch nicht groß thematisieren.
Nee,
dass dann einfach die Anfrage kam, ob ich mir das vorstellen könnte, nachdem er freigestellt war. Und dann war ich dann, das war samstags, und da bin ich dann sonntags, hatte ich das Spiel Stuttgart gegen Göppingen für Sky. Und da bin ich dann am Sonntag, haben wir uns zusammengesetzt, war ich sowieso in Süddeutschland, haben wir uns zusammengesetzt, haben ein paar Sachen besprochen, ob wir uns das gemeinsam vorstellen können. Und am Montag waren wir uns dann auch einig und dann ging's los und mittwochs haben wir schon gegen Cuenca gespielt. Also es war schnell, aber es war jetzt keine Nacht-und-Nebel-Aktion. Es war wohl überlegt von beiden Seiten und ich hoffe natürlich auch irgendwann von Erfolg gekrönt.
Nacht und Nebel klingt auch immer so ein bisschen wie Sack über den Kopf und in Van geschmissen. Genau. So war es nicht, das können wir festhalten.
Genau, so war es nicht. Also wir haben uns, nachdem feststand, dass die Rhein-Neckar-Löwen einen neuen Trainer suchen, haben wir uns zusammengesetzt und ich habe nur relativ schnell durchblicken lassen, dass ich das gern machen würde. Ja, also das war so, das was ich sage, oh ja, das würde ich echt gern machen.
Also die gute Verhandlungsposition direkt aufgegeben zu Beginn, oder?
Habe ich direkt aufgegeben. Aber da kann ich dann auch nicht anders, weißt du, das ist so.
Genau, finde ich gut.
Wenn ich mal den Sappel halten soll.
Finde ich gut. Hast du es schon bereut, also mal abgesehen vom Hallensprecher?
Nee, aber das ist jetzt einer der Gründe, der mich ein bisschen zum Nachdenken bringt. Das gebe ich zu.
Das ist okay, ich bin ja lernfähig.
Nein, ich weiß auch hundertprozentig, dass ich das niemals bereuen werde, weil es einfach toll ist, da in dieser Gemeinschaft zu sein. Und wir werden alles dafür tun, auch dann wieder, wenn es wieder losgeht, Erfolg zu haben. Und da werden wir auch mit Rückschlägen leben können. Aber der Spaß und die Freude und der Erfolgshunger ist so groß, dass das kann niemals negativ werden. Niemals.
Wir freuen uns oder wir sind schon ganz gespannt auf die Zeit, zu der wir uns endlich wieder in der Arena sehen können. Du bist jetzt quasi als neutraler Beobachter in die Mannschaft gekommen. Deswegen müssen wir mit dir ein paar ganz wichtige Fragen klären, die jetzt, das ist jetzt, ich weiß nicht genau im Kopf, ich glaube die 15., 16. Folge von Ein Team, ein Podcast. Mhm. Und es sind ja so ein paar Stories aufgekommen, bei denen wir Antworten brauchen. Ganz wichtig. Okay.
Und unbedingt von mir natürlich, gell?
Natürlich. Erste Frage, bist du Saunagänger?
Ja, doch, ab und zu mal. Ich bin jetzt nicht der regelmäßigste auf der ganzen Welt, aber ich gehe schon nach dem Training auch mal ganz gerne in die Sauna. Aber mit meinen Spielern in die Sauna, ich will die ja nicht erschrecken. Nicht, dass die.
Ah, okay, gut, dann, weil das ist ja ein großes Thema. Der Saunawart Lorenzo, alias Andy Schmid, beschwert sich ja immer so ein bisschen, dass Uwe Gensheimer die Sauna zu heiß macht. Aber gut, wenn du da nicht mit den Spielern reingehst, kannst du das nicht beurteilen.
Ja, ich habe sie da schon drin sitzen sehen, das eine oder andere Mal, ja, aber mit den Spielern, das habe ich bis jetzt noch nicht gemacht. Vielleicht kommt das noch, aber. Die sieht auch ziemlich eng aus, die Sauna, muss ich jetzt also sagen.
Ich kenne sie gar nicht, muss ich ehrlicherweise sagen.
Ich weiß ja nicht, ich hätte da gerne ein bisschen mehr Platz.
Dann die wichtigste Frage von allen. Wer ist witziger, Mess oder Apfel?
Ah, die sind beide eine Sensation. Ich kann es gar ehrlich, ich kann, also der Apfel, da schüttelst du manchmal so den Kopf. Da denkst du, Alter, was macht der? Also auch wenn man den hier auf... beim virtuellen Training sieht, wenn er da aus Versehen mal im Bild ist, denkst du, mein lieber Herr Gesangsverein.
Ja, vor allem das T-Rex-Kostüm.
Wenn er die Hose wieder ein bisschen sehr hoch gezogen hat. Und Matt ist natürlich ein Ausbund an Lebensfreude und hat immer den Schalk im Nacken und immer einen Blitzen in den Augen. Also das sind beide sehr angenehme Typen.
Und wer ist der beste Fußballer im Team?
Oh, das ist eine gute Frage.
Oder bist du's?
Also ich würde mal behaupten, ja, aber mit meiner künstlichen Hüfte und so ist da natürlich nicht mehr viel zu holen. Muss ich echt überlegen. Also richtig kicken kann keiner. Nicht, dass du sagst jetzt, oh, diese wirklich eine Sensation und Hammer.
Weil Fußballfähigkeiten ist bei denen ein großes Ego-Thema, ne? Also auch immer in Podcasts und Co. Davon, du hörst, wenn du 10 Spieler fragst, kriegst du 10 verschiedene Antworten.
Ja, dann sagst du, von mir kriegst du jetzt die 11. Antwort, richtig kicken kann keiner.
Okay, das
ja, also, es gibt bestimmt super.
Die können sich am meisten können sie sich an Patrick Grötzky auf Patrick Grötzky einigen. Der soll ja, wohl doch, kein doch, schlechter
doch,
Kicker
Johnny,
sein.
Johnny ist schon ein guter, ja. Doch, aber wenn du mal Jungs hast, richtig Fußball spielen sehen, ist das auch nicht so. Also es ist schon okay, da ist Ballgefühl dabei und alles. Ich will es jetzt auch nicht schlecht machen, aber so richtige Fußballer, die da mit links und rechts rummachen, das ist schon noch eine andere Kategorie.
Okay, und wir machen jetzt momentan jeden Donnerstag und Sonntag die Löwen-Quiz-Zeit. Wie steht es um deine Quizfähigkeiten?
Oh, hör auf. Es kommt drauf an, in welchem Bereich.
Ja, wir haben 5 allgemeine Fragen zum Sport, 5 allgemeine Fragen zum Handball und 5 löwenspezifische Fragen.
Ach du liebes bisschen.
Jetzt da müsstest du doch eigentlich gut bei sein.
Ja. Leg mal los.
Nee. Du wirst dann irgendwann vielleicht mal zu Ach Gast so. Sein. Das war jetzt eine generelle Ach
so.
Frage.
Ach so, ich dachte, du willst jetzt das mit mir machen.
Nein. Wir hatten gestern also, Andreas Palika zu Gast. Der hatte 10 von 15 Fragen richtig.
Oh, cool. Ja, ist nicht schlecht.
Unter anderem die Frage, die kann ich vielleicht wirklich mal kurz weiterleiten. Welcher Spieler in der aktuellen Rhein-Neckar-Löwen-Mannschaft hat die meisten Titel? Kannst du das einschätzen?
Ich würde sagen, Rette vielleicht, oder?
Kann das nee. Sein? Nein.
Uwe hat natürlich in Frankreich ein bisschen was abgestaubt.
Nee, auch nicht. Es ist auch jemand, der deutlich mehr hat als beide.
Ehrlich? Lass mich mal überlegen dann. Muss ich mal alle durchgehen. Deutlich mehr hat als beide.
Ja.
Palle?
Vor allem, genau. Es war tatsächlich Palle selber.
Palle, ja klar. Palle wäre jetzt meine dritte Wahl gewesen. Ja, ja.
Unfassbar vielen deutschen Meisterschaften in Kiel und Champions League-Titel. Also,
logisch, hätte ich gleich drauf kommen können. Ich hatte ihn ein bisschen ausgeschlossen, weil du ihn gefragt hast, aber klar,
er hat es natürlich gewusst, aber gut, ist ja auch immer eine Frage, er muss sich ja auch selber einschätzen.
Ja, aber ich meine, Rette, du musst ja auch die Titel gewichten, ja, ob du jetzt da den Supercup gewinnst oder ob du Europameister wirst oder irgend sowas, das ist ja schon auch ein bisschen ein Unterschied, ja.
Das ist richtig, haben wir allerdings nicht gemacht, weil deutsche Meisterschaften haben wir natürlich auch dazu gezählt, da hat Palle halt jede Menge, weil er mit uns ja auch nochmal zwei geholt hat.
Ja, klar.
Wir kommen zu meiner Lieblingskategorie und das ist auch zugleich die letzte, Löwen fragen Löwen. Jetzt kommen wir zu den Fragen von den Spielern und von den Fans.
Okay, dann los.
Löwen fragen Löwen.
Die erste Frage kommt von Silke Wurt, kam über Instagram rein. Da die Saison jetzt ganz anders verläuft als geplant, ist es da nicht dein Wunsch, langfristiger bei den Löwen zu bleiben, um etwas Richtiges aufzubauen? Ist doch in einem Jahr nicht möglich. Klammer auf, Wunsch von mir, Klammer zu.
Ja, freut mich. Wir haben uns jetzt vor ein paar Wochen halt einfach das von beiden Seiten dazu geeinigt, dass wir die Saison zu Ende machen und die nächste Saison noch machen und dass wir uns dann zu gegebener Zeit in aller Ruhe unterhalten werden. Also werde ich jetzt auch nicht vorgreifen oder so, was da möglich ist oder nicht möglich ist. Jetzt schauen wir erstmal, wie wir die Mannschaft und diese Zeit überbrücken jetzt hier und dann wie wir das mit der Mannschaft zusammen alles hinbekommen und dann überlegen wir uns, wie wir die Zukunft gestalten können. Aber freut mich natürlich, so rum ist die Frage besser, wie so, wenn es andersrum kommen würde, oh, wann gehst du denn endlich?
Ja, die hätte ich aber, glaube ich, auch eventuell nicht vorgelesen.
Ja, gut, danke dir.
Dann die nächste Frage von Kisi, auch über Instagram. Was sind die Unterschiede zwischen den Rhein-Neckar-Löwen und dem HSV am Anfang der 2010er Jahre in Bezug auf Verein, Organisation und Mannschaft? Oder kann man das aufgrund der Entwicklung des Sports überhaupt nicht miteinander vergleichen?
Erst ganz zum Schluss ja. Es ist wirklich, Vergleiche sind immer nicht gerecht, weil die Grundvoraussetzungen so unterschiedlich sind. Egal in welchem Bereich im Leben, sind Vergleiche immer schwer zu treffen. Ich kann es, und ich war bei den Rhein-Neckar-Löwen natürlich auch nicht so nah dran, dass ich das alles beurteilen kann, was da war. Ich kann nur sagen, wir damals beim HSV, wir haben eine sehr, sehr große Ruhe an den Tag gelegt, weil wir einfach eine gestandene Mannschaft über Jahre hinweg entwickelt haben. Das war so auch das, was ich unbedingt wollte. Spieler, die halt, wie zum Beispiel die Gilles-Brüder, ein Pascal Hens, ein Thorsten Jansen, ein Johannes Bitter, ein Matti Flor, die waren ja teilweise 10 Jahre in dieser Mannschaft und das hat natürlich eine sehr, sehr große Sicherheit gegeben und Zusammenhalt und der hat dann eigentlich auch dazu geführt, dass wir dann 2011 auch deutsche Meister geworden sind.
Umso schöner ist ja eigentlich auch, dass du bis heute diesem Projekt ja noch sehr, sehr nahe stehst und auch beim Wiederaufbau hilfst.
Ja, natürlich, es macht auch Spaß, das ist auch schön und das gehört sich auch so. Und ich glaube, für alle jetzt, unabhängig davon, ob sie jetzt da den HSV mochten oder nicht mochten, wäre es doch, glaube ich, schön, wenn wieder eine Hamburger Mannschaft in der Bundesliga spielen würde. Einfach Hamburg erstmal ist für die Fans auch eine tolle Reise und dann ist es auch ein toller Name und gehört einfach in die Handball-Bundesliga. Am Rande, ich werde nie Trainer beim HSV werden, falls irgendwann mal die Frage aufkommt.
Warte, ich guck mal, nein.
Dass das klar ist. Nur damit das mal für alle Zeiten klar ist.
Niemals. Also steht hier nicht als Frage mit bei.
Da braucht sich keiner Gedanken zu machen. Niemals mehr werde ich in Hamburg Bundesliga-Trainer.
Okay, wir kommen zur Frage von Tobias Jetter. Die kam über Facebook. Wie viele Anfragen von Vereinen gab es seit deinem letzten Trainerjob beim HSV?
Eine Fangfrage.
Ein bisschen
eine Fangfrage, weil man muss ja da aufpassen und sich auch wieder selber nicht so wichtig zu nehmen. Und da jetzt mit ganz, ganz tollen Zahlen darum operieren. Es gab einige Anfragen. Ich kann eine Geschichte vielleicht erzählen. Direkt nach meinem Herzinfarkt hatte ich eine Anfrage von Paris Saint-Germain. Also so als Beispiel. Es gab auch, ich hatte auch Gespräche in Westbrem und so. Es waren schon einige Anfragen da. Ja, das war so oder ist auch im Laufe der Zeit immer so geblieben. Aber wie ich es vor ein paar Wochen gesagt habe, es war nicht der richtige Verein. Der ist es jetzt. Das ist wirklich so. Das klingt ein bisschen pathetisch, aber das ist so. Das ist das, wo mein Herz sofort Juhu gebrüllt hat und gesagt hat, ja. Und Das wollte ich gerne.
Das hören wir gerne, freut uns sehr. Aber hätte dich das Ausland nicht auch mal gereizt?
Ja, deswegen, das waren auch Überlegungen. Das hört sich jetzt so an, so nach dem Motto, ja, nee, ich habe ja immerhin mit denen auch gesprochen und so. Natürlich hat mich das auch gereizt und ja, aber es war nicht so, wie ich es gerade eben beschrieben
habe.
Ja. Hätte auch sein können, keine Frage. Aber ich möchte jetzt auch nicht mit irgendwelchen Angeboten, die ich mal hatte, hier hausieren gehen. Nein, bitte versteht es. Ja, das ist jetzt auch nicht mein Ding. Ich bin im Herzen Handballtrainer und ich bin jetzt froh, dass ich es wieder bin, dass ich es auch aktiv sein darf.
Das versteht der Tobias bestimmt. Ja. Jetzt habe ich eine Frage, die finde ich sehr lustig, bin ich sehr auf deine Antwort gespannt. Die kommt, ich sag mal noch nicht, bei solchen Fragen sage ich mal noch nicht, von wem sie kommen, weil das ist dann bestimmt irgendein Insider. Wie findest du die neue Frisur deines Sohnes von 1 bis 10?
Ich weiß, von wem das kommt.
Nämlich?
Darf nicht, klar weiß ich das. Ich weiß das hundertprozentig. Das sind Löwenfans aus Hamburg. Genauer gesagt, das ist die Clique von meinem Sohn, die bei euch da mit dabei aktiv sind. Ja, mein Sohn ist auch ein Handballer, 17 Jahre alt. Die sind auch bei euch oder bei uns auf den Seiten, machen die. Ja, also das, was ich ja nicht so, da bin ich ja nicht so der Held. Gebe
ich dazu. Also ich habe hier einen Namen stehen. Hast du einen Tipp, wer es ist?
Ja, Bo Moritz würde ich jetzt mal tippen.
So. Moritz Kranz hat die Frage gestellt.
Ja, Moritz, ja klar, das sind so die Buben. Und jetzt erzähle ich auch den Hintergrund. Die haben jetzt in der Corona-Krise Langeweile und fingen jetzt alle an, sich ihre Haare absäbeln zu lassen.
Ach.
Und die haben jetzt alle den Haarschneider angesetzt und haben alle hier Kurz Haarfrisur.
Sind jetzt alle militärisch gedrillt quasi.
Mein Sohn sieht aus wie ein GI. Jetzt haben wir das gemacht zu Hause. Jetzt haben wir das gemacht und haben ein bisschen zu viel abgesäbelt. Da hast du jetzt überall die Kopfhaut gesehen. Der hat ausgesehen, sag ich dir. Jetzt ist schon wieder ein paar Tage im Land. Also um die Frisur zwischen 1 und 10, würde ich sagen, wenn 1 schlecht ist und 10 gut, dann war es eine 0,5.
Sehr geil. Ja, also, vor allem, man kann ja auch nichts mehr wieder dran kleben. Und Friseure haben auch nicht offen, um es zu retten.
Ihr habt es ja nicht alle, ihr seid völlig bekloppt. Ja, und vorher war ja ganz wichtig, an Seiten so und oben so und so und so. Ist in der Jugend ja jetzt mittlerweile. Früher, wir hatten halt Frisur, fertig.
Ja.
Aber mehr hatten wir auch nicht. Und heute ist ja ganz. Und jetzt auf einmal schneiden die sich alle die Haare ab.
Ja.
Das scheint aber jetzt in Facebook und Instagram so ein bisschen so en vogue zu sein. Ich habe da von dem einen oder anderen Promi gehört, der das auch gemacht hat.
Also ich habe mir das tatsächlich auch kurz mal überlegt, weil das Problem ist, wenn du halt so eine Frisur hast, die auf alle 2-3 Wochen Friseur angewiesen ist, dann hast du einfach ein Problem.
Soll ich dir einen Ratschlag geben?
Mach's nicht.
Da hast du den selber. Du weißt doch, wie du jetzt schon mit einer guten Frisur aussiehst. Stell dir mal vor, du siehst dann, wie du dann ohne Frisur aussiehst.
Ja, das Problem ist aber, wenn ich meine Haare lang wachsen lasse, sehe ich aus wie der uneheliche Sohn von Thomas Gottschalk.
Ja, echt? Hast du so eine Lockenmatte oder was?
Ja. Es gibt auch Bilder von mir, wenn ich wirklich lange wachsen lasse, dann habe ich so eine richtige Lockenmatte.
Stell's ins Netz, die Bilder. Das erwarte ich von dir, dass wir die sehen, die Bilder.
Ich übergebe diese Fotos mal der Podcast-Redaktion und die sollen damit machen, was sie wollen. Eine Frage habe ich noch, also eine noch aus dem Internet und dann noch eine von einem Spieler. Andrea fragt, was hat dich dazu bewegt, nach dem Kiel-Spiel in den Baden-Lions-Fanbus zu kommen und mit uns zu reden?
Normaler Impuls. Da stand der Bus und das sind unsere Fans und ich kenne sie noch nicht so gut. Ich möchte sie auch gerne näher kennenlernen und dann gehe ich da einfach rein. Ich habe mich auch ein bisschen über uns geärgert, über die zweite Halbzeit und immerhin sind ja auch ein paar Kilometer, die Menschen verbringen da so viel Zeit und die zweite Halbzeit, die war, boah, ich sag mal heute als Entschuldigung, wir hatten alle Corona, okay,
jetzt vielleicht. Ist ja wirklich so, ist ja wahrscheinlich wirklich so gewesen.
Alexander Pettersson war zu Hause, Kohli lag am Samstag vorm Spiel im Hotelzimmer und konnte sich nicht mehr bewegen. Andi hat gesagt, Trainer, mir geht's die ganze Zeit auch nicht so gut.
Ja.
Also es ist jetzt so gewesen. Ja. Aber trotzdem war die zweite Halbzeit schlecht. Aber grundsätzlich, das mache ich eigentlich Sehr gerne. Ich gehe gerne auf Menschen zu. Ich erkläre auch gerne, was wir tun und höre auch gerne zu. Ich habe da, also super.
Wir haben ja auch wirklich tolle Fans, die ja auch wirklich überall mitreisen. Man ist eigentlich nirgendwo alleine, auch auswärts. Ganz Europa sind immer 15, 20 Fans mindestens in Gelb mit dabei. Also an dieser Stelle auch echt nochmal ein Riesenkompliment an unsere Fans. Coole Sache.
Wenn ich da, natürlich sprechen wir miteinander, wir gehören ja zusammen und da gehe ich in jeden Bus rein. Da habe ich überhaupt keine Berührungsängste und mir kann auch jede Frage gestellt werden und
das ist doch super, da kannst du demnächst ja, wenn du eh reingehst, auch einmal kurz die Fahrkarten kontrollieren.
Ja, genau.
Ich habe eine Frage von Chede, von Senor Gedeon Guardiola, die spiele ich dir einmal vor.
Hallo Kevin, hallo Martin. Ich habe hier eine Frage von Martin. Was Deckung findest du ist besser bei René Kaloven? 5-1 oder 6-0? Ich liebe 6-0. Tschüss.
Ja, also 5-1 oder 6-0?
kann ich dir genau beantworten. Im Moment ganz klar erstmal die 6-0, um Stabilität reinzubekommen. Ich glaube, das hat man auch gesehen bei den Spielen, dass ich da großen Wert drauf lege, dass wir die Abstände nicht so groß haben, dass wir kompakter auftreten. Und ich glaube, das war auch der Erfolg gegen Hannover und gegen Leipzig und so war eigentlich im Prinzip ein Abwehrerfolg, weil die Jungs da gut arbeiten. Allen voran auch Hette und Irmir. Genannt Alfred. Jetzt habe ich es
auch. Auch sehr cool.
Irmel Gislason, hallo.
Ja, logisch.
Ich bin der übrigens super und toll, wahrscheinlich, dass ich das mal kurz erwähnt habe.
Mag er den nicht so gerne, den Spitznamen?
Da hat er mich angeguckt wie, ja, aber.
Geil.
Schön, dass ich das jetzt nochmal rausgehauen habe. Ja, Abutovic, die drei Jungs, die machen das da super, muss ich echt sagen. Da ist die 6-0-Abwehr toll. Ich persönlich als Trainer bin der Meinung, eine Spitzenmannschaft muss in der Lage sein, zwei Abwehrsysteme zu spielen, um einfach in Stresssituationen dem Gegner noch vor andere Aufgaben zu stellen. Ja, das ist so.
Ja.
Auch eine Alternative zu haben. Und da bin ich natürlich schon auch jemand, der gerne mal eine 5-1 oder sowas etabliert. Die gibt es ja in unterschiedlichen Variationen, ein bisschen mannbezogen, ein bisschen weniger mannbezogen, auf den Halbpositionen, vielleicht auch mal so von der ballabgewandten Seite ein bisschen agieren mit dem Offensiven. Jetzt bin ich schon wieder hier in Handball-Dingern drin. Aber das werden wir uns gemeinsam erarbeiten. Da freue ich mich natürlich auch drauf. Ich hoffe, wir kriegen eine ganz normale Vorbereitung. Da ist es natürlich auch so ein Punkt. Abwehrarbeit und Alternativen in der Abwehrarbeit. Und da hoffe ich natürlich auch, dass wir uns ein bisschen weiterentwickeln können, um dann noch mehr Mannschaften ein paar Fragezeichen ins Gesicht zu malen.
Das wäre natürlich mega. Aber lustige Geschichte war im Übrigen auch, dass ihr mir Fotos machen sollte und wir einen Fotografen bestellt hatten, der mit ihr mir die richtigen Fotos macht für Autogrammkarten und Co. Und mir dann nur gesagt wurde, wir machen heute Fotos mit Gislason und ich hatte Podcast mit Steffen Faeth und war davon ausgegangen, dass wir Fotos mit dem neuen Spieler machen. Und auf einmal steht da tatsächlich ein Mercedes und die Tür geht auf und Alfred Gislason steigt aus. Der genau zufälligerweise an dem Tag Termine mit unseren Nationalspielern ausgemacht hatte. Das hat dann tatsächlich bei dem einen oder anderen im Trainingszentrum kurz für Verwirrung gesorgt, welcher Gislason jetzt fotografiert werden soll.
Ach du liebes.
Da hatten wir auch sehr viel Spaß mit. Wir sind durch, wir sind fertig.
Ja, schön.
Hat es dir wenigstens ein bisschen Spaß gemacht, Martin?
Ja, hat mir sogar sehr viel Freude bereitet. Ein Appell von meiner Seite, nicht alles so ernst nehmen, was wir da so erzählen und Spaß dran haben. Ja, und wenn's also nicht ganz so ernst nehmen alles. Ja.
Man muss ja ehrlicherweise auch sagen, es war ja schon unser zweiter Versuch. Wir hatten leider ein paar Technikprobleme vor zwei Tagen, sonst wäre der Podcast nämlich schon früher fertig gewesen. Die sind wahrscheinlich nicht auch auf meinen Mist gewachsen, das sage ich an dieser Stelle ehrlich.
Nicht wir, du hast Technikprobleme, ruhig.
Ja? Es tut mir sehr, sehr leid, ich entschuldige mich dafür. Mhm. Aber in Corona-Zeiten ist offensichtlich Internet ein schwieriges Thema und Bandbreite.
Ja, aber jetzt haben wir es ja gut hingekriegt. Wir sind die Einzigen, genau, die am Feiertag arbeiten. Super, wahrscheinlich. aber alles gut.
Dann wünsche ich dir jetzt einen schönen restlichen Feiertag, unseren Löwenfans natürlich auch und allen anderen, die das hören. Schöne Ostertage, genießt es, bleibt bitte zu Hause, das kann man gar nicht oft genug sagen. Passt ein bisschen auf euch auf. Wir wollen euch alle gesund wiedersehen und empfiehlt bitte auch gerne den Podcast euren Freunden und allen drumherum und schickt uns euer Feedback, freuen wir uns sehr drüber. Und nicht vergessen, für richtige Löwenfans, morgen, also an Ostersamstag, der Löwenklassiker gegen THW Kiel, unsere vorzeitige deutsche Meisterschaft, lohnt sich auf jeden Fall nochmal anzuschauen. Martin, dir nochmal vielen, vielen Dank, noch einen schönen Tag, bis bald, macht's gut, ciao.
Sehr gerne, ciao, frohe Ostern.
Das war ein Team, ein Podcast. Jetzt bei Spotify oder iTunes abonnieren. Bis zum nächsten Mal.